Ich bin gestern auf dem Velo, ist mir das Lied auch so aufgekommen und ich habe dann gemerkt, ich kriege das wie nicht mehr los. Das ist so ein richtiges Ohrwurmlied, das wird noch eine Zeit lang in uns nachhallen. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine sehr ermutigende und kraftvolle Zusage auch, die Jesus hier macht. Es geht im tiefsten um die Gemeinschaft mit ihm. Jesus verheißt uns darin seine Gemeinschaft. Und auffallend dabei ist, dass er da ja nur von ganz wenigen spricht. Er redet nicht von 10 oder 12 Personen, so eine typische Hauskreisgröße. Er redet auch nicht von 100, 200 Personen, so viel wir etwa hier im Gottesdienst sind. Nein, 2 oder 3. Und das passt auch ganz zu seinem Leben. In den Evangelien lesen wir, wie er sich vorwiegend in Häusern aufgehalten hat. Oikos, das griechische Wort für Haus, kommt in den Evangelien ja etwa rund 50 Mal vor. Und allein im Lukas-Evangelium wird 16 Mal erwähnt, wie Jesus das Haus verschiedener Personen aufsuchte. Es sind Hausszenen, Hausgemeinschaften, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Da wird gegessen, getrunken und gelacht. Es wird viel diskutiert und auch gestritten. Harmonische Momente gibt es nur wenige. Doch das tut der Sache keinen Abbruch. Jesu Zusage bleibt allzumal. Wer ihn aufnimmt, sei es im Haus oder im eigenen Herzen, bei dem ist er mittendrin gegenwärtig. Jesus treffen wir aber nicht nur in den Häusern an, er war sehr oft auch in Bewegung. Odos ist der griechische Ausdruck für Weg. Manchmal war er allein unterwegs, manchmal mit Zweien, manchmal mit Dreien, die meiste Zeit jedoch mit den Zwölfen. Mit seinen Jüngern, da verbrachte er sehr viel Zeit. Sie bildeten zusammen eine Weggemeinschaft. Heute sagen wir dem Hauskreis. Hauskreis ist so eine Hausgemeinschaft und auch Weggemeinschaft. Man teilt miteinander das geistliche Leben. Die Form spielt dabei weniger eine Rolle. Entscheidend ist, was uns da zusammenhält, was uns da trägt und verbindet. Das Fundament, auf dem wir bauen, der Grund, auf dem wir stehen, der Name, der uns eins macht. Wie im Oikos-Haus erfahren wir auch auf dem Odos-Weg, wie Jesus mittendrin gegenwärtig ist. Eine dritte Gemeinschaftsform noch, und ja, die möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, aus meiner Warte auch verständlich, und zwar Diakonia. Auf Deutsch Diakonie, Dienst, dienen, füreinander da sein. Für Jesus war das selbstverständlich. Es war sein Auftrag, seine Berufung. Ich bin gekommen, um zu dienen. Eindrücklich hat er das ja auch vorgelebt. Er hat den Jüngern die Füße gewaschen, den Gelähmten geheilt, sich um den Verletzten am Boden gekümmert. Sein ganzes Leben war ein einziger Dienst. Dienstgemeinschaft ist von keiner Gemeinschaft wegzudenken. Wie die Füße, Hände, Augen und Ohren ihre Aufgaben am Leib erfüllen, so ist das auch in der christlichen Gemeinschaft. Wer in Jesu Namen zusammenkommt, mit dem Haupt verbunden ist, der erfährt auch hier im Dienen, wie Jesus mittendrin gegenwärtig ist. Hausgemeinschaft, Weggemeinschaft und Dienstgemeinschaft. Drei schöne Bilder, die wir bei Jesus in den Evangelien vorfinden. Bei dem aber wollen wir es nun nicht belassen. Hören wir einmal, wie das bei den Jüngern war oder bei uns heute ist.
Liebe Gemeinde, Als Daniel mich angefragt hatte, ob ich bereit wäre, zum Thema Hausgemeinschaft ein paar Gedanken mit euch zu teilen und dabei den Vers aus Apostelgeschichte 4, nämlich die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Als er mich da angefragt hatte, ob ich etwas zu diesem Vers sagen würde, war ich zuerst sehr skeptisch. Ja, wir sind alle 2 Wochen eine kleine Hausgemeinschaft. Wir, das sind 4 Frauen und 4 Männer in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Wir treffen uns zu einem kleinen Nachtessen und nehmen uns anschließend Zeit, füreinander zu beten und über einen Bibeltext auszutauschen, so wie wir das vorher auch gehört haben. Aber sind wir ein Herz und eine Seele? Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich behaupte, dass wir das nicht sind. Wir sind immer wieder unterschiedlicher Meinung. Ein Hauskreisglied hat einmal ganz überrascht reagiert, als ich geschrieben habe, es sei ein wichtiges Glied unserer Gemeinschaft, unserer Gruppe. KI sagt zur Redewendung ein Herz und eine Seele, dass diese eine tiefe Verbundenheit und harmonische Beziehung zwischen Menschen beschreibt. Diese seien sehr eng miteinander verbunden und erscheinen oft unzertrennlich. Es wird erwähnt, dass sich der Ursprung dieser Redewendung in der Apostelgeschichte findet, im Vers, den Anna Maria vorhin gelesen hat, den wir gespielt gesehen haben. Und genau dies ist es aber, was mich zu Beginn so skeptisch gemacht hat. Nein, eine solch tiefe, weitgehende Vertrautheit erlebe ich im Hauskreis nicht. Ich habe sogar den Eindruck, dass wenn ich mir dies zum Ziel setzen würde, würde ich damit mich und auch euch, andere Hauskreismitglieder, überfordern. Wie war das wohl damals in der urchristlichen Gemeinde? Zweifellos war diese geprägt durch eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Das Pfingstwunder lag erst kurze Zeit zurück. Es geschahen Zeichen und Wunder. Petrus hatte einen Gelähmten geheilt. Er hatte vor dem Hohen Rat Zeugnis von der Auferstehung Jesu abgelegt. Wenn ich mir das alles vorzustellen versuche, kommen mir Lager der Studentenbibelgruppe in Poggio Ubertini in der Toskana in den Sinn, an welchen ich vor vielen Jahren teilgenommen habe. Aus diesen Lagern bin ich teilweise so richtig high zurückgekehrt. Aus unseren Hauskreistreffen entstehen solche Gefühle nicht. Wir haben viel zu sehr nüchternen Alltag. Aber auch in der ersten Christengemeinde kehrt rauer Alltag ein. Bereits im Folgekapitel sterben Ananias und Sapphira, weil sie einen Teil ihres Eigentums für sich zurückbehalten. Dies aber gegenüber Petrus nicht so kommunizieren. Eine schwierige Geschichte. Wenig später entsteht ein Streit, weil die diakonischen Arbeiten in der Gemeinde nicht gut geregelt sind. War somit das ein Herz und eine Seele sein nur etwas Vorübergehendes? Eine Art Strohfeuer? Ganz so wie der Samen, der auf felsigen Boden fiel, rasch aufging, aber von der Sonne versenkt wurde? Lukas hat dies zweifellos nicht so verstanden. Er hat sehr präzise formuliert, um was es ihm genau ging. Und dazu lese ich den Vers noch einmal und füge den Folgevers dazu. Der ist entscheidend wichtig, weil er das ein Herz und eine Seele sein präzisiert. Die Gemeinde der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung Jesu, des Herrn. Und reiche Gnade ruhte auf ihnen allen. Es war der Glaube an die Auferstehung des Herrn Jesus, der eine so große Kraft entwickelte, dass die materiellen Dinge zweitrangig wurden. Das Teilen des Besitzes war deshalb nicht mehr schwer, dass ein Herz und eine Seele sein ergab sich daraus, ganz selbstverständlich. Und da sind wir wieder bei unserem Hauskreis. Uns eint, dass wir im Glauben an die Auferstehung von Jesus große Gnade erfahren haben. Darin sind wir tatsächlich ein Herz und eine Seele. Und diese geteilte Erfahrung hilft uns, trotz Differenzen und Unterschiedlichkeiten, auch unsere Alltagsanliegen und Sorgen zu teilen, welche zweitrangig, aber für uns wichtig sind. Oder mit anderen Worten, wo zwei oder drei beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen.
Seht ihr diese wunderbaren Blumen hier? Viele einzelne Blumen machen den Strauß. Diese vier, die Theater gespielt hatten, waren das nicht wunderschöne Blumen, die zusammen einen Strauß bildeten? Oder unsere Musiker, geben die nicht auch einen schönen Strauß ab? Ihr alle seid Blumen und wir haben in unserer Gemeinde sehr viele Blumensträuße in ganz verschiedenen Gruppen. Doch jetzt ein Szenenwechsel. Wir alle, die ihr da seid, wir sind Kinder unserer Eltern. Und wir gingen eine Zeit zusammen einen Weg. Was machen die Eltern mit ihren Kindern? Sie prägen sie, sie beeinflussen sie, sie formen sie, weil das Ziel, was wir als Eltern haben, ist ja bei allen das Gleiche. Wir wollen, dass unsere Kinder Flücke werden, dass unsere Kinder lebensfähig werden in unserer Gesellschaft und wir wollen auch, dass sie auf eigenen Beinen stehen. Das ist unser Ziel. Dann gibt es vielleicht noch ein paar andere Sachen, die wir noch gerne dazu hätten. Und dann ist es soweit, unsere Kinder werden Flücke und wir verdrücken eine Träne in unserem Auge und denken, was? Es ist schon soweit. 20 Jahre unter dem Dach gemeinsam mit den Eltern, das geht nicht spurlos vorbei, da bleibt einiges hängen. Und was machen die Kinder damit? Sie halten hin, nehmen auf, lassen es wirken. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Die Kinder werden Eltern, die Kinder haben Kinder und die Kinder wollen wieder nur das Beste und sie vorbereiten auf ihren weiteren Weg. Und wir sind glücklich, wenn unsere Kinder das schaffen und können sagen, wir haben das Ziel erreicht. Jetzt blende ich etwas weiter. Ich sage mal, Vor unserer Bekehrung, ich nenne das mal so, wurden wir irgendwann mit dem Evangelium konfrontiert. Vielleicht in der Sonntagsschule, in der Jungschar, an einem Bibelabend, bei einer Predigt oder sonst wo. Es gibt viele Möglichkeiten, wo das geschehen kann. Dann kam der Entscheid, ich übergebe mein Leben Jesus. Ich bekehre mich, ich werde Christ. Das ist ein längerer Prozess, der dauert einiges länger, als ich jetzt vorgelesen habe. Jetzt bin ich etwa am gleichen Punkt angelangt wie der Mensch, der mit Jesus am Kreuz oder gekreuzigt wurde. Er erkannte, jawohl, Jesus, du bist Gottes Sohn. Und Jesus versprach ihm, dass er am Abend mit ihm im Paradies sein wird. Der Mann war gerettet, danach starb er. Das war Teil 1. Wenn ich Jesus in mein Herz einziehen lasse, zieht er eigentlich in eine möblierte Wohnung. Ich kann sagen, lass alles, wie es ist, wenn du einziehst. Nichts verschieben, nichts rausschmeißen. Oder ich kann auch sagen, mach, wie du willst. Schmeiß raus, was dir nicht gefällt. Ordne neu. Und jetzt wird es spannend für uns. Dann folgt eigentlich Teil 2. Dieser Teil geht mindestens bis zu meinem Lebensende. Der Mensch, der in jungen Jahren Jesus in sein Herz aufnimmt, lebt länger in dieser Phase. Dieses Ausgesetztsein, das Erleben von einer Prägung und der Beeinflussung. Es ist eine Gnade und ein großes Geschenk, Jesus früh in seinem Leben kennenzulernen. Jetzt beginnt wieder eine neue Wegstrecke. Jesus wächst, oder jetzt wächst, eine ganz persönliche Beziehung zwischen mir und Christus heran. Ich lerne Christus immer besser kennen. Ich werde jetzt geprägt vom Wesen und vom Leben von Jesus. Mein Gewissen wird geformt. Ich lerne immer mehr von ihm durchs Lesen in der Bibel, durch den Gottesdienst, in der Predigt, in der Anbetung, durch den Austausch mit anderen Christen bekomme ich Erkenntnisse, mache Schritte auf ihn zu, erlebe Veränderung. Und der Heilige Geist bewirkt dies. Er hilft uns, Sachen zu verstehen, die Jesus uns zeigt, und lässt mir immer wieder ein Licht aufgehen. Ich bin jetzt ein Christus in mir Mensch. Auch da sollen wir sein wie die Kinder. Wisst ihr noch? Hinhalten, aufnehmen, wirken lassen. Gott will auch, dass wir groß und stark werden. Und in dieser Phase, da wächst eine Sehnsucht in mir, immer mehr von Christus zu verstehen, immer mehr von ihm zu haben, immer mehr sein wie er. Aber das schaffen wir nicht in unserem irdischen Leben. Wir haben ja auch ein ganz schönes Lied. In unserer Anbetungszeit singen wir das immer wieder. Und der Refrain lautet, immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr deine Worte verstehen, deine Werke tun, o Herr, immer mehr. Und mit dieser Sehnsucht sind wir nicht alleine. Diesen Weg, den können wir in der Gemeinschaft gehen, in einem Blumenstrauß. wo wir mit anderen zusammen sind, wo wir voneinander lernen können. Weil, wenn zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist irgendwie logisch. Oder bittet ihr Jesus, er soll das Herz verlassen, weil ich habe ein Treffen. Er bleibt drin. Er bleibt mit uns und darum ist er logischerweise auch immer mit dabei.
Zwei oder drei, 11 oder 12, 28 oder 29, ja genau, so viele waren es. Ich schickte am letzten Mittwoch den Gottesdienstablauf an 29 Personen, eingeschlossen alle, die beim Kinderprogramm mithelfen. 29 Personen, die sich mit ihren Gaben in diesem Gottesdienst hier einbringen. Und wir alle hier haben etwas davon. Wir werden beschenkt. An der Türe begrüßt uns jemand. Ich höre Musik und werde im Lobpreis angeleitet. Jemand legt Gottes Wort aus. Jemand gibt mir das Abendmahl. Ich kann für mich beten lassen. Ich kann die Kinder zuversichtlich, vertrauensvoll in andere Hände übergeben. Ich bekomme einen Kaffee und kann danach meine Wurst auf den Grill legen, dank dieser 29 Personen. Ja, mit diesem Einstieg noch zur letzten Gemeinschaftsform. Es geht um Dienstgemeinschaft. Und ich lese dazu nochmals die beiden Verse aus dem Petrusbrief. Petrus schreibt: Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt, und wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. Es ist offensichtlich, Petrus lädt uns hier zum Dienen ein. Dient einander, seid füreinander da, packt gemeinsam die Aufgaben an. Und wir hören sehr deutlich, es geht Petrus nicht um einen Sololauf, sondern um ein Miteinander. Jeder soll an seinem Ort, an dem Gott ihn hingestellt hat, dem anderen zudienen. So ist Dienstgemeinschaft zu verstehen. Erst im Miteinander sind wir stark, richtig stark. Wir konnten das ja sehr eindrücklich sehen an der Frauenfußball-EM. Einige von euch haben sicher das auch, diese Spiele gesehen. Das Miteinander im spanischen Team war einfach nur schön zu sehen. Ich habe noch nie so eine Mannschaft spielen gesehen wie dieses Team. Nicht einmal bei den Männern war das der Fall. Sie waren die meiste Zeit am Ball. Präzise spielte sie diesen einander zu. Das war Teamwork auf höchstem Niveau. Und so verstehe ich auch die Einladung von Petrus. Wir sind aufgerufen im Miteinander und dazu gehört natürlich auch unser Coach und Trainer Jesus, Gemeinde zu bauen. Jeder an seinem Ort und das Zweite, das mir hier auffällt, mit der Gabe, die Gott uns gegeben hat. Das sticht uns ja auch gerade so ins Auge. Ich werde in der Dienstgemeinschaft nicht nur von anderen beschenkt, sondern ich werde auch von Gott beschenkt. Gott schenkt mir Gaben, um andere damit zu beschenken. Es ist ein bisschen so wie an Weihnachten. Eine einzige Schenkerei. Ich werde von Gott beschenkt, von anderen beschenkt und ich beschenke auch wieder andere. Petrus erwähnt hier nur zwei Gaben, das Reden und das Dienen. Das ist für mich so wie die Grundausstattung. Reden wie auch Dienen beinhaltet ja sehr viel. Dazu kommen noch viele andere Gaben, natürliche, geistliche und auch praktische, die Gott einem jeden von uns gibt. Jedem. Unbegabte Christen, das gibt es nicht. Jeder von uns hat Gaben, Talente, Fähigkeiten, Stärken, die uns vom Himmel in die Wiege gelegt werden. Wenn ich jetzt dich so frage, was würdest du sagen? Wo liegen deine Gaben, deine Stärken? Was denkst du? Was hat Gott in dich hineingelegt, dir anvertraut? Manchmal kennen wir ja unsere Gaben und Stärken sehr gut. Manchmal können sie aber auch verborgen sein und müssen erst noch entdeckt werden. Und manchmal geht es auch einfach nur darum, aufzustehen, loszulaufen und auszuprobieren. So wie die Kinder das ja auch tun. Wenn etwas nicht so wird, wie ich es mir dachte, macht das überhaupt nichts. Wir sind Lernende und bleiben Lernende. Und auch da ist Jesus mittendrin gegenwärtig. In der Dienstgemeinschaft, da gibt es keine Verlierer, kein besser und schlechter, kein mehr begabt und weniger begabt. Die Dienstgemeinschaft ist einzig dazu da, mit Jesus zusammen Gottes Reich zu bauen. Jeder an seinem Platz mit seinen Gaben. In Liebe und Wertschätzung zum anderen, füreinander und miteinander. Darum geht es und um nichts anderes. Petrus bringt es gegen Schluss sehr schön auf den Punkt. Am Ende soll nur einer geehrt werden. Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Ja, und ihn wollen wir nun auch feiern im folgenden Abendmahl. Ihn hochhalten und alle Ehre ihm auch geben. Wir nehmen miteinander das Abendmahl in der Gewissheit, er, Jesus, ist da, so wie er es verheißen hat, bei uns und mit uns. Er will uns stärken, uns mit sich verbinden und eins machen. Wir sind jetzt zuerst einen Moment still und halten Gott hin, was uns gerade von dem, was wir vorhin gehört haben, bewegt. Wir blicken auf unsere Beziehung mit Gott und auf unsere Beziehung mit unseren Brüdern und Schwestern. Und wir blicken auch auf unsere Gaben, was mir anvertraut wurde und wie ich mit diesen so unterwegs bin. Vielleicht verspüren wir eine Sehnsucht oder einen Wunsch oder wir erkennen etwas, liegt zwischen mir und meinem Bruder, zwischen mir und Gott. Auch das soll Platz haben. Gott weiß darum. Nehmen wir uns dafür einen Moment Zeit. Jesus hat den Jüngern seinen Frieden verheißen. Einen Frieden, der größer ist als alles, was uns herumtreibt, beunruhigt und ängstigt. Und diesen Frieden spreche ich nun auch euch in seinem Namen zu. Der Friede von Jesus sei mit dir. Sein Friede möge dich bis in jeden Winkel deines Herzens erfüllen und auf deinem Weg ein ständiger Begleiter sein. Jesu Friede sei mit dir. Wir beten nun gemeinsam und ich bitte euch doch dazu aufzustehen. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir für deine liebende Gegenwart, dass wir deine Kinder sein dürfen, dass du uns annimmst und liebst mit allem, was uns ausmacht. Und wir danken auch dir, Jesus Christus, der du für uns dein Leben hingabst. Hinwegnimmst, was uns hindert in der Gemeinschaft mit dir und in der Gemeinschaft mit unseren Brüdern und Schwestern. Mit dir und auch mit allen Gläubigen weltweit machen wir uns jetzt eins und beten miteinander, wie du, Jesus, uns gelehrt hast. Unser Vater im Himmel. Gott gehört alle Ehre und wir drücken das jetzt aus mit dem Lied 234 und wir können es auch hier vorne auf der Folie sehen. Heiliger, großer Gott, wir singen es zweimal.